Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich,
der Nachfolge-Podcast mit Lena und Dina. Herzlich willkommen, liebe Lena. Heute ist Staffelfinale der Staffel 4. Wie unglaublich ist das denn?
Sick. Lass dir das mal kurz auf der Zunge zergehen. Ach, sick.
Ja, das ist echt krass. Also, ich meine, die ersten 40 hast du ja ohne mich gerockt. Und da muss ich echt sagen, unglaubliches Durchhaltevermögen. Aber dass wir jetzt schon 40 Folgen zusammen aufgenommen haben.
Gleichstand.
Ja, krass. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht.
Aber, und ich muss dir ehrlich sagen, immer wieder, wenn ich mal denke, haben wir denn noch genug zu erzählen? Also immer, wenn wir mal so die Zeiten haben, die schwerfällig sind im Sinne von, naja, welche Gesprächspartner wären noch cool, welche Themen haben wir ja zwischendurch mal, ne? Dann denke ich mir, ist der Podcast irgendwie inzwischen vielleicht, ist es einfach, ist die Zeit gekommen? Und immer, wenn ich das denke, kriege ich danach irgendwelche Nachrichten oder irgendwelche Menschen, die mir sagen, oh, der Podcast und ich höre ihn immer und meine inzwischen mit hier beste Freundin aus Kassel, die ist ja echt wegen dem Podcast, hat die Nachfolge gemacht. Die war damals in London, hat die Folge, die allererste Folge gehört und hat mich dann angerufen, wir waren zusammen in der Grundschule. Und hat Lena, erzähl mal, und irgendwie, ich spiele immer ein bisschen mit den Gedanken, ob ich mich auch nach Kassel wieder soll in die Nachfolge. Und hat es ja letztlich gemacht und sie sagt ganz klar, durch den, ich habe den Podcast gehört, dachte, scheiße, ich muss mal wieder drüber nachdenken.
Ja, ist wirklich, dann denke ich immer so, beeindruckend. Ja,
wir können, der Podcast ist immer noch wichtig.
Und ja, ich finde ihn auch immer noch total wichtig. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich mache einfach gern diese Gespräche mit dir.
Ich wette, wir würden dann nicht mehr so oft sprechen. Das wäre auch voll schade.
Genau, genau. Also, ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und danke, dass ihr hier weiter uns dazu bringt, jedes Mal wieder miteinander zu sprechen und mal so ein kleines Weekly Update zu geben. Das belebt unsere Beziehung hier zwischen Lena und mir, die Freundschaft, auch sehr.
Ja, unbedingt. Und wenn ihr uns ein Geschenk machen wollt zum Staffelfinale, dann guckt doch mal, ob ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes schreibt. Da würden wir uns total freuen.
Ja, absolut. Das wäre wirklich mega.
Weekly.
So, Dina, was gibt's sonst noch diese Woche? Es gibt so viel furchtbare Dinge.
Ja, es gibt furchtbare Dinge, aber reden wir doch erstmal über das Gute, was hier so im Business los ist. Also, Lena, es ist so interessant. Bei uns ist ja Urlaubssperre im November, Dezember. Ja, also Dezember ist dann, Ende Dezember ist Betriebsurlaub, aber davor ist nochmal hier richtig so durchziehen, weil Ende des Jahres bedeutet für den Maschinenbau, also für so Investitionsgüter eben immer nochmal, dass ein paar Sachen halt rausgehen müssen, dass so Schnellkäufe eben nochmal gemacht werden und da brauchen wir einfach all hands on deck. Und außerdem ist auch noch die Krankenzeit irgendwie, also das kommt alles zusammen. Und genau, also ich muss ehrlich sagen, letzte Woche habe ich so gedacht, ah, okay, wir sind also jetzt drin. Ja, also diese Rush-Hour am Ende des Jahres, die hat jetzt angefangen. Ich spüre das. Wir haben irgendwie Mietmaschinen, die jetzt nochmal alle ganz schnell unbedingt gebraucht werden. Und habt ihr noch eine Gebrauchtmaschine, die wir schnell nochmal kaufen können? Und also wenn ich den kaufe, dann muss das aber dieses Jahr noch kommen. Und also wir müssen jetzt die Entscheidung dieses Jahr noch treffen. Diese Sprüche haben wir jetzt sehr viel gehört. Und ja, es passiert. Wir sind dran und ich gebe ehrlich zu, ich liebe es. Es ist natürlich super anstrengend, klar. Und es powert mich auch aus. Aber ich liebe es, weil es einfach... Ja. Super geil ist, wenn du weißt, okay, jetzt kommen nochmal die Maschinen raus und es passiert nochmal richtig was. Toll, wirklich toll.
Ja, glaube ich dir. Aber bei uns ist es ja so ganz witzig, weil wir haben ja alles, ne? Also wir haben nur jetzt, ehrlicherweise im Verkauf, ist die Möbelzeit eigentlich spätestens jetzt so, Mitte November rum, weil einfach alle Kunden, die wissen, ja, wenn ich jetzt noch Möbel bestelle, kommen die eh nicht mehr vor Weihnachten, dann kann ich es auch gleich später machen. Aber in der Auslieferung ist natürlich genau anders, weil da liefern wir jetzt das aus, was in unseren besten Monaten verkauft wurde. Und da muss natürlich alles, was irgendwie geht, jeder will seine Stühle, seinen Tisch, sein Sofa noch vor Weihnachten haben. Das heißt, die Jungs rennen jetzt richtig, arbeiten samstags noch zusätzlich und so weiter und so fort. Das ist irgendwie ganz witzig, weil deswegen habe ich so als Geschäftsführung eigentlich immer einen Part, der gerade Rush Hour hat, weil halt das immer so ein bisschen so verzögert ist. Aber genau, ich merke das jetzt auch gerade, dass so langsam im Möbelhaus wird es jetzt ruhiger und in der Auslieferung wird es jetzt voller. Also auch ich merke den Jahresendspurt.
Ja.
Und macht Spaß, wie immer eigentlich.
Ich denke auch. es läuft genau. Und das ist gut. Und ja, du hattest ja vorhin ist gerade so schon so ein bisschen angesprochen, es ist einiges los, ja. Erst der Wahlsieg von Trump, dann die Auflösung der Ampelregierung. Jetzt rufen einige nach sofortigen Neuwahlen, andere wollen eben sich noch ein bisschen da Zeit lassen und so weiter. Also ich will jetzt gar nicht irgendwie unbedingt auf die politischen Standpunkte so eingehen, aber was ich schon merke ist, es ist unglaublich viel in Bewegung, eben politisch. Es ist auch eine große Unsicherheit, die dadurch los ist. Ich merke, dass viele Leute, also jetzt, das merke ich auch in meinem privaten Umfeld, dass dieses, da ist so viel los, dass das auch auf die Leute irgendwie so ein bisschen einen Einfluss hat. Ja, also man macht sich eben dann doch ein bisschen um die Zukunft Sorgen und ja, redet über die ganz großen Dinge, also über Kriege, über ist unsere Wirtschaftsmacht dann noch stark genug im Export, wenn dann die Steuern hochgesetzt werden von den Amerikanern, lauter solche Sachen eben. Und also ich merke, das macht was mit den Menschen. Ich glaube, auch da wird wieder ein Gewöhnungseffekt einsetzen. Also ich glaube, das letzte Mal war das genauso, als der Trump gewählt wurde, ist da so eine große Erschütterung durchs Land gegangen. Aber langfristig irgendwie hat man sich mit der Situation immer mehr ja, arrangieren können. Und es war ja auch irgendwie 4 Jahre lang eine Normalität, die geherrscht hat dann. Ja? Klar, manchmal hatte der Trump dann natürlich so ein paar nicht vorher sichtbar oder ja, erkennbare Entscheidungen getroffen, die dann alle stark überrascht haben. Das gab es schon. Aber trotzdem, ich glaube, dass diese Anfangsunsicherheit, die los ist, dass das sich wieder entspannen wird. Aber ich spüre derzeit diese Unsicherheit. Wie ist das bei dir?
Total. Also spüre ich auch. Und ich finde, das hat man ja so als Unternehmerin auch so auf verschiedenen Ebenen. Ne? Also einmal hat man es irgendwie, man merkt es den Mitarbeitenden an, ja, dass da irgendwie auch der Kopf vielleicht manchmal schwer ist, sich zu fokussieren, weil einfach so viele Gedanken kreisen und man sich privat Gedanken macht und hier und da und tralala. Und eben zu schauen, so wie hält man die natürlich auch bei Laune, wie gibt man ihnen erstmal wenigstens am Arbeitsplatz diese Sicherheit. Gleichzeitig natürlich wirtschaftlich, klar, ich meine, jetzt sind wir zum Beispiel nicht vom Export entsprechend betroffen, aber von der Konsumbereitschaft der Deutschen, die sehr stark an Sicherheitsgedanken gekoppelt ist natürlich schon. Und es kann sein, dass man jetzt wieder eher sagt, so komm her, mein sicherer Hafen ist mein Zuhause, das mache ich mir schön. Gleichzeitig aber auch, ich halte mein Geld eben zusammen. Ne? Und wir sind in Kassel auch wirklich immer, also gefühlt wackelt Kassel, sobald VW hustet. Ja, also das haben wir in den letzten Wochen auch gemerkt. Jetzt heißt es ja, VW Kassel ist nicht betroffen, hat man auch direkt wieder so einen Aufatmen gemerkt. Also das ist ganz spannend, dass das bei uns in der Region immer so total bemerkbar wird sofort. Und es ist auch wirklich dann so, dann steht in der Zeitung, oh Gott, Schließung, VW ist Kassel betroffen, Fragezeichen. Dann klingelt mein Telefon und meine Oma sagt, Kind, wenn es VW schlecht geht, sind wir die Nächsten. Da musst du immer aufpassen. Jetzt musst du jeden Tag in den Laden. Der Tilo muss zu Hause bleiben. Du musst in den Laden. Sagt ja, Oma, ich bin im Laden. Der Tilo ist zu Hause. Mach dir keine Sorgen.
Ja.
Also so, ne? Aber da merkt man einfach, wie das auch historisch sich natürlich auch irgendwie, klar, in so 3-4 Generationen bei uns sich eben auch schon ein paar Mal irgendwie wiederholt hat, ne? Dass es dann eben auch mal solche Zeiten gibt. Und ja, ich merke so, es ist viele probieren positiv auch zu bleiben, optimistisch, dazu zähle ich mich definitiv auch. Aber viele sind auch in meiner Wahrnehmung doch sehr pessimistisch auch. Also wir hatten jetzt gerade auch eine Tagung, da war ich schon von manchen, also viele waren so, okay, dann brauchen wir neue Ideen, dann brauchen wir dies, dann brauchen wir das. Und das war so richtig belebend. Und auf der anderen Seite gab es aber eben auch die sagen, so, ich habe alles ausprobiert, eigentlich macht das hier alles irgendwie keinen Spaß mehr und ich glaube nicht mehr dran. Alle planen sehr vorsichtig mit dem nächsten Jahr. Also ich finde auch jetzt so dieses Jahr so eine Planung fürs nächste Jahr zu machen, hat es schon in sich, ja. Hat es immer in sich, aber im Moment nochmal besonders.
Also ich muss ehrlich sagen, ich sehe da jetzt gerade eigentlich die Situation, ich denke eigentlich, wir sind jetzt an einem Punkt, das ist so ein Scheidepunkt und jetzt passiert was, ja. Und ich glaube, die Leute haben sich ja zum Beispiel jetzt hier in Deutschland so unglaublich über die Ampel aufgeregt. Deswegen kann man doch eigentlich jetzt erstmal sagen, ist doch eigentlich alles super, weil es wird was Neues kommen. Ja? Ich meine, das ist ja erstmal positiv. Was dann genau kommt, weiß ich jetzt auch noch nicht. Schauen wir mal. Aber erstmal ist es ja eine Chance, dass was Neues passieren wird.
Ja, das
wird.
Sehe ich auch so. Das sehe ich
und
auch
dann,
so.
Und dann haben wir uns jetzt so in der Agilaser auch ziemlich darüber unterhalten, was passiert jetzt so mit den Exporten in Deutschland, was ist da los? Wird der Maschinenbau in Deutschland jetzt komplett zugrunde gehen, weil also der USA-Markt ist ja der größte Exportmarkt für deutschen Maschinenbau. Und wie soll ich sagen? Also ich glaube da erstmal nicht unbedingt dran. Ja, es wird einen Zoll wahrscheinlich kommen von 10%. Der wird ja so universal auf einfach alles von allen Ländern drauf gemacht, außer von dem von den Chinesen. Da wird wahrscheinlich 60% auf alles drauf kommen. Da sind wir ja mit 10% dann wieder super aufgestellt.
Ja.
Aber was man ja auch sehen muss, die Biden-Legislatur hat ja viele, also hat ja drei von diesen ganz großen, ich weiß gar nicht, wie Acts, also ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch ist, Gesetze, Beschlüsse hinterlassen. Und da ist ganz viel Infrastruktur drin, da ist ganz viel grüne Energie drin, was eigentlich zum Beispiel für den Maschinenbau gar nicht so schlecht ist, weil das sind alles Dinge, also da profitieren die Kunden des Maschinenbaus von und die kaufen dann eben auch wieder Maschinen und es gibt einfach Maschinen, die es halt nur in Deutschland gibt oder in bester Qualität in Deutschland gibt. Also ich sehe das jetzt alles nicht so negativ. Ich hoffe darauf, dass da positive Effekte auch drin sind, weil diese beiden Acts, die werden für die nächsten 5, 6 Jahre wirken. Ja. Und deswegen schauen wir mal. Ich glaube, die Welt geht gerade nicht unter. Also jetzt auf jeden Fall im wirtschaftlichen Sinne, glaube ich, geht sie gerade nicht unter. Und was für mich auch nochmal interessant war, wir sind ja hier in Deutschland doch sehr immer auf uns fokussiert und sehr immer am Gucken, oh, unsere Wirtschaft und das liegt alles an der schlechten Politik. Aber wenn man sich eben anschaut, wie es in anderen Industrienationen geht, dann haben die mitunter auch sehr zu kämpfen. Ne?
Ja, also ich glaube auch, am Ende meckern wir auch irgendwie alle auf hohem Niveau, ne? Genau, das sehe ich grundsätzlich auch so. Ich merke halt einfach, es sind so die Zeiten, wo du wirklich auch merkst, du darfst zumindest auch so auf alles vorbereitet sein, ne? Also sowohl auf, man kann morgen der Mega-Aufschwung kommen, weil alle sagen, okay, komm mal her, die Ampel ist weg, es geht nach vorne, es gibt endlich eine Veränderung, dann darfst du darauf vorbereitet sein und dann haben wir eben im Zweifel die Herausforderung, wie, keine Ahnung, ne, wo kriege ich so schnell neue Leute her, Fachkräftemangel, was auch immer. Mhm. Und genauso kann aber eben morgen auch passieren, so hey, Konsumzurückhaltung, keine Ahnung, ne, irgendwie Umsatz geht deutlich zurück und du musst ja genau das Gegenteil tun, ne? Also das finde ich so so absurd, dass man so gar nichts mehr absehen kann oder so gar nicht mehr so richtig weiß, worauf man sich vorbereiten darf, sondern eigentlich wirklich sagen muss, also ich habe hier so einen Schrank mit 10 Schubladen und in jeder Schublade liegt ein anderer Plan drin und ich mache dann die Schublade heute auch, die ich heute brauche und morgen ist es vielleicht wieder eine andere. Das finde ich so, das beschreibt irgendwie gefühlt unseren Alltag als UnternehmerInnen im Moment einfach sehr, sehr gut und ich finde schon, dass das auf der einen Seite total Spaß macht und auf der anderen Seite schon auch ermüdend ist und man es auch so schwer ist, dann eben langfristige Entscheidungen zu treffen. Ne?
Voll.
Ja.
Gut, also, schauen wir, was die Zukunft bringt.
Genau, das denke ich auch. Und ich meine, genau, dafür sind wir auch irgendwie UnternehmerInnen geworden, dass wir sie mitgestalten können. Und das werden wir tun. Da bin ich auch definitiv bei dir und sehe das optimistisch. Und ja, jetzt haben wir eine schöne Nachfolgestory.
Genau.
Um mir mal den harten Themenwechsel zu machen.
Ja.
Eine ganz spannende Konstellation, ganz viel Freude im
Nachfolgetalk.
Heute sind wir mal so richtig ausgeglichen hier, was das Gender-Thema angeht. Denn heute haben Ida und ich Patrick und David zu Gast. Und die beiden haben in zweiter Generation den Leier Großhandel übernommen. Ihr beiden, herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, heute mal über so eine doppelmännliche Nachfolge zu hören. Tatsächlich, glaube ich, hatten wir noch nie zwei Brüder, die übernommen haben. Wir hatten schon Schwester und Bruder, aber wir hatten noch nicht zwei Brüder.
Sehr schön, ja. Herzlich willkommen. Ja,
herzlichen Dank, dass wir dabei sein dürfen. Und
Dankeschön. Wir freuen uns.
Sehr schön. Genau, vielleicht holt ihr uns erstmal so ein bisschen in eure Welt. Was genau macht Leier Großhandel? Wo dürfen wir das Unternehmen genau einordnen? Und wie ging euer Weg so los mit der Firma?
Also Leier Großhandel ist ein Fachhandel. Wir kommen aus dem süddeutschen Raum. Also konkret sitzt unser Unternehmen in Tettnang Und wie du gerade schon gesagt hast, Lena, sind wir die zweite Generation. Fachhandel heißt erstmal, ist ja relativ breit gefächert, kann ja erstmal alles sein, aber wir, ich schreibe es mal mit unseren Kundenklientel, also wir sind grundsätzlich im Handwerk und in der Industrie zu Hause und beliefern dort eigentlich alles rund um das Thema von Handwerkzeugen, Elektrowerkzeugen, Beschlag, Verbindungstechnik, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz sind so die Überbegriffe mit dem, wo wir handeln und aktiv sind. Und herkommend, also zwischenzeitlich ist das Unternehmen, wenn das auch interessant ist, an 7 Standorten innerhalb von Deutschland vertreten und wir haben knapp 340 Mitarbeiter und ein Umsatzvolumen von ungefähr 80 Millionen Euro, die wir verantworten und zu Buche schlagen.
Super. Mhm. Sehr spannend.
Ja, und jetzt Dank.
Vielleicht ein bisschen was so zu, also ihr seid zweite Generation, das heißt, eure Eltern haben das zusammen gegründet oder nur eure Mutter oder nur euer Vater. Wie kam es eigentlich damals dazu? Vielleicht so ein bisschen, wann waren eigentlich auch die Ursprünge? Wie alt ist das Unternehmen jetzt schon? Erzählt dazu nochmal gern was.
Ganz. Ja, dann muss ich halt. Kein Problem, es ist so früher, wenn sie sich nicht einig sind. genau. Jetzt muss ich die Zahlen erstmal kurz eindrücken. Also der Großhandel wurde offiziell, also von unserem Vater gegründet, obwohl unsere Eltern zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon zusammen waren. 1987 hatten wir angefangen hier in Tettnang mit einem klassischen Abholmarkt. Und dann über die Jahre ist halt so Schritt für Schritt gewachsen. Und dann kam erst, ich glaube, die erste Filiale direkt nach der Wende in Liebenwalde bei Berlin oben, wo man halt eine freie Lagerhalle mit einem, ja, mit dem Connection sozusagen was aufgebaut hat. Und da dachte man eigentlich, man schießt vom Süden und vom Norden einfach schön, dass man die Mitte zusammenwächst. Das war der perfekte Plan. Hat man dann doch nicht gemacht. Und dann sind halt sprunghaft die verschiedenen Standorte um uns rumgewachsen. Was man vielleicht sagen muss, unsere Mutter war seit Anfang an federführend dabei, erst im Hintergrund und dann natürlich auch mit dabei, dass sie A, das Thema Finanzen verantwortet hat und natürlich auch den Arbeitskleidung, Arbeitsschutzbereich aufgebaut hat und den dann ja, vor ein paar Jahren abgegeben hat. Genau, wir sind jetzt, ich glaube, der David ist seit 8 Jahren im Unternehmen. Genau, seit, glaube ich, 5 Jahren in der Geschäftsführung, falls es interessiert. Und ich bin der Sprössling, der jetzt, glaube ich, erst seit 1,5 Jahren im Unternehmen ist. Habt ja früher mal einen Ferienjob gemacht und ich sag mal, das Teilsortiment kennt man eigentlich ganz gut. Also das Geld dazu verdient fürs Mopeds, fürs erste als Beispiel. Und dann habe ich einen kleinen Schlenk ganz Ausland gemacht, da würde da der Scheiner noch dazu was erzählen. Genau, und was uns vielleicht Dreier noch auszeichnet, natürlich ja, Familienunternehmen, das heißt vielleicht auch ein Klientel, was auch sehr traditionsbewusst ist, teilweise Zimmerreihe, wo es auch viel Innovation gibt. Wir haben auch eine Belegschaft, die teilweise länger im Unternehmen sind, als wir beide alt sind.
Ja.
Was irgendwie auch schön zu wissen und zu hören ist. Und ja.
Ich weiß gerade noch gar nicht, wie alt ihr seid. Gab es euch schon bei der Gründung der Firma?
Nein, da gab es uns noch nicht.
Okay, das also heißt, Gründung war das erste Baby.
Genau, 1987 war das erste Baby und dann kam der Patrick im Jahr 91 hinterher und ich als Nachzügler habe mich dann im Jahr 1993 gezeigt.
Aber das ist ja ganz interessant, dass der jüngere Bruder schon länger im Unternehmen ist als der ältere. Erzählt mal, wie kam es dazu? Also stand es von Anfang an fest, dass ihr beide ins Unternehmen geht oder wollte nur einer und der andere hat sich dann umentschieden oder wie kam es dazu?
Ja, also ganz interessant, weil genau die Gegensätze eingetreten sind, wie wir es ursprünglich geplant hatten. Der Patrick wollte immer ins Unternehmen und ich wollte nie. Und ich war derjenige, der sich in der Jugend immer rar gemacht hat. Patrick war dann derjenige, der viel Ferienjobs gemacht hat, hier wirklich viel Zeit verbracht hat, viel Geld dazu verdient hat. Und ich war der, wo es halt mit Mühe und Not gemacht hat, dass er die paar Euro verdient, die er irgendwo braucht für seinen Rollerführerschein oder ähnliches. Und habe mich aber auch nie dafür interessiert. Erst mit dem Zeitpunkt, wo ich mich dann beschäftigen musste, Mensch, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Dachte ich mir, gut, so richtig keine Interessen da. Jetzt schaust du doch mal so links und rechts, was deine Freunde so machen. Und ein sehr guter Freund von mir, sein Bruder hat bei einer hiesigen Volksbank seine Lehre gemacht. Und dann dachten wir, ja gut, jetzt machen wir da mal ein Praktikum. Relativ blauäugig rangegangen, konnte mir vom Banker da sein noch nichts vorstellen. Das Praktikum war auch erstmal unspektakulär. Man kann ja nicht viel sehen als Praktikant. Und trotzdem dann im Zuge der Realschule einfach gesagt, komm, jetzt bewirbst dich mal. Versuchst es, wenn es klappt, ist schön. Ansonsten wirst du dich irgendwo in der Schule weiterbilden. Hat dann zufälligerweise auch noch geklappt. Und so bin ich dann tatsächlich bei der hiesigen Volksbank hier in Tettnang, habe ich meine Lehre angetreten, habe die dann auch klassisch durchgezogen, habe einen sehr strengen Personalleiter gehabt, der mal ordentlich gezeigt hat, wie man denn sich eigentlich verhält. Also ich war schon ein kleiner Frechdachs, würde ich sagen. Und hab auch eine harte...
eingenordet.
Ja, genau.
Recht gestupft.
Genau, richtig. Ich hab eine harte Hand gebraucht, die mich irgendwo so ein bisschen zusammenstutzt.
Hatte dein Papa seine Finger da im Spiel?
Nein.
Weil das erlebe ich auch immer wieder. Wir hatten das schon, dass wirklich Freunde meines Vaters dann so gesagt haben, ne, seht ihr, mein Kind muss mal zurechtgestutzt werden, so ungefähr. Kann ja nicht mal eine Lehre bei euch machen, aber bitte sei streng.
Also es kann sein, dass er das mir nie erzählt hat, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Wir sind natürlich auch Kunde bei der Volksbank gewesen. Vielleicht war das ein Mitgrund, warum man mich überhaupt genommen hat. Also das hoffe ich jetzt mal jedenfalls nicht. Aber wer weiß, es wird ein Geheimnis bleiben. Auf jeden Fall, die Banklehre hat mich dann geprägt, will ich sagen. Also hat mich auf die richtige Bahn geschmissen oder mir die Struktur gegeben, von der ich heute noch zehre. Hat mir aber auch gezeigt, dass ich das nicht auf Lebenszeit machen möchte. Also gerade so im Erwachsenwerden und mit Auslauf der Lehrzeit habe ich gemerkt, Mensch, jetzt musst du dich ja doch wieder anders umorientieren, weil Banker auf Lebenszeit, das ist nun doch nicht das, was ich mir ganz vorstelle. Und so habe ich dann auf einmal Interesse am Familienunternehmen bekundet. Das aber ehrlicherweise so naiv, dass ich mich gar nicht damit befasst habe, was es eigentlich bedeutet, selbstständig zu sein, was es bedeutet, Verantwortung zu tragen. Ich habe einfach meinen Finger gehoben und gesagt, Mensch, Vater, Mutter, wie sieht's aus? Darf ich denn kommen? Habt ihr Lust, dass ich komme? Und so haben wir den Plan geschmiedet, dass ich dann noch ein paar Jahre bei der Bank dranhänge, noch ein bisschen Erfahrung sammle, habe da auch ein interessantes Jobangebot bekommen und bin dann 2016 letztlich ins Unternehmen eingestiegen. Und ja, so blauäugig, wie ich mir das ausgemalt habe, war dann auch mein Einstieg, also das kalte Wasser kam. Nach einem Monat durfte ich als erstes Mal Leier Großhandel auf der Dach- und Holzmesse in Stuttgart repräsentieren und hatte natürlich von Tuten und Blasen keine Ahnung, hat mich aber natürlich auch wiederum sehr geformt und somit hat man sehr schnell gelehrt. Ja, und im Zuge des Älterwerdens und man bekommt ja nach und nach mehr Verantwortung übergeben, darf seine Gehfehler machen, also habe da eine dankbare Einarbeitungszeit gehabt und habe auch machen dürfen, was ich will, in Anführungszeichen. Und hatte dann das Glück, dass ich 2019 in die Geschäftsführung aufgenommen wurde. Und mit diesem Schritt natürlich kam von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung, war dann im Endeffekt bei unserem Vater im Büro nebenan und habe alles mitbekommen, was er so über den Tag macht. Und das Unternehmen war einfach seinerzeit so auf seinen Tisch etwas fokussiert und habe natürlich versucht, so die Strukturen etc. etwas anzupassen. Und als dann das Thema Verantwortungsübernahme sehr weit fortgeschritten war und konkret im Jahr 2022, habe ich dann meinen Finger gehoben und gesagt, Mensch, das ist dann doch zu viel, da sind wir zu groß, ich schaffe das nicht allein. Es fällt immer irgendwas hinten runter, was sehr schade ist, weil du das Unternehmen natürlich hemmst bei der Weiterentwicklung. Und dann hatte ich das Glück, dass ich einen Bruder habe, der selbstständig ist oder war zu diesem Zeitpunkt. Das wird er nachher, denke ich, selber noch kurz erklären, was er gemacht hat. Ja, und dann habe ich eine kleine Nacht- und Nebelaktion vorgenommen, habe weder jemanden gefragt, also ich habe mit meinen Eltern nicht gesprochen, sondern habe einfach ihn quasi konfrontiert. Konkret, er wohnt in Amsterdam und ich habe ihn nach der Weihnachtszeit in München am Flughafen abgeholt, wo er mit seinem Sohn, der ein halbes Jahr alt war, dann quasi dort gelandet ist. Und dann wusste ich, gut, jetzt hast du 2,5 Stunden Zeit, ihn zu bearbeiten. Er kann erstmal nicht wegrennen. Und das habe ich offensichtlich, weil sonst wäre er heute nicht dabei, sehr effektiv genutzt, ja.
Sehr interessant,
das ist
okay.
Ja, eine geile Story.
Okay. Alles klar. Also Patrick, dann bin ich jetzt gespannt auf deine Version. Also irgendwie, du wolltest ins Unternehmen oder du warst interessiert, aber dann selbstständig in Amsterdam und jetzt bist du doch da. Was ist da passiert bei dir?
Ja, ich wurde gezwungen. Ist so die rechte Hand vom David kam da. Nee, ich glaube, das Witzige ist, dass im Endeffekt zwei Wege nach Tettnang oder Rom führen, wie man es nimmt. Wie gesagt, ich wollte immer ins Familienunternehmen. Ich fand es immer toll. Wie gesagt, von Pakete auspacken, Ware einräumen, im Marketing, in Finanzen. Ich habe eigentlich quasi alles gesehen früher als Kind und ja, habe eigentlich meine Ausbildung drauf ausgelegt, einzusteigen. Und das ist halt immer so, wie man es läuft. Okay, was macht man, wenn man nicht weiß, wenn man fertig ist mit der Schule, man studiert halt, was studiert man halt dann BWL. Und dann habe ich das halt angefangen zu studieren und irgendwie hatte ich dann die Möglichkeit, das erste Praktikum im Ausland zu machen. Habe ich dann quasi ein Jahr nach Amerika, ein Jahr nach China verschlagen. Und von da an fand ich es halt, ich habe erst vor kurzem, wo ich auch jemand in der Presse erzählt, dass ich dann eigentlich im Anzug rumlaufen das Tollste fand. Und dass man halt so einfach nur weg wollte, quasi vom kleinen Ländlichen, vom Bodensee. Und irgendwie ist Familienunternehmen dann doch nicht mehr so interessant, weil halt die schöne Glitzerwelt, wie man sie halt so kennt, das ist vielleicht das ein, was einen lockt. Da habe ich halt meine Erfahrungen im Banking und Beratertum gesammelt. Und irgendwann kommt man eigentlich drauf raus, dass irgendwie jeder trotzdem irgendwie nur Excel-Tabellen macht und PowerPoint-Slides macht. Also so toll ist es auch nicht. Und bin dann über quasi der Liebe wegen aus, die ich in China getroffen habe, eine Holländerin, quasi nach Amsterdam hoch. Und da war es halt dann so, genau, das macht man halt so neben der Masterarbeit. Ja, man fängt an, im Startup zu arbeiten. Und auf einmal bin ich weg aus der Bankerwelt in Startup. Was haben wir gemacht? Eine vollautomatische Bierbraumaschine hergestellt. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Espresso für Bier. Jetzt kommt der Patrick da, gerade blauäugig, gerade Student, gerade fertig. Und man arbeitet an was ganz Tolles, eine Zukunftsidee, das überall in der Presse ist in Holland und alle Leute finden es ganz cool. Und so einen kleinen Beigeschmack dabei. Also das Thema Craft Beer war ein Riesending in Holland zu der Zeit, also überall verschiedene Brauereien hochgekommen sind. Und dann, ja, setzt man sich mit dem Thema auseinander und man merkt, das ist eigentlich so komplex wie Wein, nur halt auf einer anderen Ebene. Und wenn man dann eine Bierbraumaschine hat, dann muss man natürlich auch die Qualität testen. Das heißt, dann brauen die nebeneinander dasselbe Rezept und du musst dann testen, einmal die Woche, montags war es, glaube ich, immer Blind Tasting sozusagen, also wirklich Geschmacks und sowas, kein Kaffee davor, nichts essen, weil man braucht einen reinen Geschmack. Und dann muss man das Bier anschauen, also wie ein Glas schwingen, ist das durchsichtig, ist es ein bisschen, ja, sagt man den Cloudy. Ja, und dann muss man es probieren. Und wenn man dann halt so ein Bier mit 8-9%, auch immer nur ein bisschen was trinkt, ja, also ist schon auf jeden Fall ein witziger Montag, bis zum Mittagessen dann.
Super Wochenstart.
Genau. Aber halt, das hieß halt dann kein Anzug, sondern einfach eine lockere Jeans und ein T-Shirt. Dann weißt du sozusagen, ja, das war der Alltag. Und ich habe dann ja sehr viel mitgemacht. Und irgendwann bin ich da oben auch hängen geblieben, sozusagen in Holland. Also bin ich sesshaft geworden, wurde ich jetzt auch seit 8 Jahren da oben. Und habe mich dann nach ein paar Jahren selbstständig gemacht, als Berater, weil ich auch in dem Bereich mal so zwischen, ja, Growth Marketing ist das damals gestellt, zwischen Vertrieb, Marketing und E-Commerce ein bisschen. Also wie kriegt man ein neues Geschäftsmodell hin? Und ja, war dann 5 Jahre selbstständig. Ich habe in verschiedenen Akademien Unterricht gegeben. Ich habe Interimspositionen in Unternehmen gehabt und habe da sozusagen meinen eigenen Weg gemacht und aufgebaut. Und dann halt auch einen anderen Holländer hinbekommen, also entgegengekommen sozusagen, hat dann jetzt oben meine Familie da. Und es war halt immer so, ja, ich bleibe hier einfach sesshaft. Ab und zu mal kommt man am Bodensee. Ich wusste auch, was im Familienunternehmen geschieht. Und das war mal ganz interessant, weil zuhören, man kennt das ja ein bisschen. Aber man hat sein eigenes Leben. Und dann kam halt, wie gesagt, wir sind gerade umgezogen in Holland. Ich bin, glaube ich, am Abend davor habe ich noch einen Flug gebucht, dass ich kurz über die Weihnachtsfeiertage beziehungsweise danach kurz runterkomme. Und habe mir da geschrieben, hey, kannst du mich am Flughafen holen? Und das bringt mich quasi wieder zu dem Ding. Also ich glaube, ich habe damit gar nicht gerechnet. Wenn man, ich glaube, Lilian, hast auch, glaube schon ein Kind und wir sind halt hergeflogen aus Amsterdam und dann hat das Kind natürlich nicht geschlafen und ich habe es probiert, in das Auto noch in Schlaf zu schütteln, dass das halt irgendwie ein bisschen schläft. Und dann hatte David so angefangen auszufragen und ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Also im Endeffekt war das so, ich war komplett baff, konnte nachts dann auch nicht schlafen, beziehungsweise bin, glaube ich, aufgewacht und auf der einen Seite war das, was eigentlich so nah war und immer das Ziel war. Was so fern war, weil ich einfach weg bin und mich aktiv dagegen entschieden habe, dann doch wieder so nah. Und auf einmal hat man Ideen durchgesponnen, wie kann das gehen, wäre das cool. Ja, und jetzt sitzt man 1,5 Jahre später hier oder 2 Jahre später sozusagen und ja, jetzt sogar nebeneinander. Aber normalerweise eine Woche hier, eine Woche da.
Okay, also okay. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, David hat Patrick gefragt, hier, ich brauche noch Hilfe, ich hätte gern dich hier im Unternehmen dazu, willst du es jetzt nicht endlich mal machen? Du hast doch eh schon lange drüber nachgedacht. Und dann hast du gesagt, Patrick, okay, ich mach's, hast die Beraterstelle an den Nagel gehängt und bist dann eine Woche am Bodensee, eine Woche in Amsterdam, immer jetzt abwechselnd. Und ihr macht jetzt zusammen die Geschäftsführung vom Unternehmen? Okay.
Genau, korrekt.
Ja, das ist ja super spannend. Und wie habt ihr das so aufgeteilt zwischen euch? Also ist einer für einen Bereich zuständig oder macht ihr alles zusammen oder wie läuft das?
Also wie man vielleicht auch, wie ihr optisch in dem Fall seht, die Hörer jetzt in dem Fall nicht. Wir sind sowohl optisch als auch charakterlich so die größten Gegensätze, die man sich vorstellen kann.
Kann ich bestätigen, also, ja.
Und das zeigt sich in jeglicher Art und Weise. Das heißt, wir haben auch ganz verschiedene Denkansätze. Und bei uns war von vornherein klar, damit das mit uns beiden funktioniert, brauchen wir eine Ressortverteilung, also eine Co-Geschäftsführung. Aha. Und insofern haben wir das auch so aufgeteilt, dass wir beide unsere Verantwortungsbereiche haben, haben da einfach anfänglich das Unternehmen mal aufs Papier gelegt und überlegt, wie können wir es denn mit unseren Kenntnissen und Fähigkeiten, die wir uns erlangt haben in der Ausbildung und Co., einfach vernünftig aufteilen, dass es ungefähr auch ausgeglichen ist. Und so haben wir dann die Ressortverteilung ins Leben gerufen. Das heißt, jeder hat seine Verantwortungsbereiche. Wir entscheiden dennoch die großen Sachen natürlich gemeinschaftlich und tauschen uns regelmäßig aus. Aber jeder hat im Endeffekt seine Kinder, die er bespielen kann den ganzen Tag.
Und wer macht was?
Also der Patrick verantwortet den Bereich Vertrieb, E-Commerce, Marketing und IT. Aha. Und ich mache das Pendant, die Logistik, den Einkauf, das Personal und den Bereich Finanzen.
Mhm. Und okay. Wie waren eure Eltern in all das irgendwie involviert? Also haben die zwischendurch irgendwie Wünsche geäußert oder war denen irgendwas wichtig oder war das im Prinzip für die, hey, David, also du hast ja gesagt, der Moment, als du gedacht hast, oh, ich muss jetzt irgendwie mal den Patrick tragen, war so der Moment, wo klar war, es kommt jetzt irgendwie, es wird so langsam wirklich übergeben. Und mir ist aber eigentlich alles zusammen zu groß, zu viel, ne? Das heißt, deine Eltern hätten sozusagen auch gesagt, mach das alleine. Und es war komplett deine Entscheidung, dass du gesagt hast, nee, ich hole mir da lieber meinen Bruder wieder an Bord.
Ganz genau. Also letztlich war es genauso, wie du es beschrieben hast. Es war schlichtweg zu viel, da habe ich auch offen und ehrlich drüber gesprochen. Man muss ja differenzieren, es ist zu viel in Arbeitszeit oder es ist zu viel in Bereichen, dass man sich gar nicht mehr darauf fokussieren kann, dass man gar nicht es schafft, sich reinzudenken, reinzuversetzen. Und das war das Letztere, war dann eher das Thema, wo man halt einfach die Weiterentwicklung und das Fortanschreiten des Unternehmens hemmt. Und dann war klar, ich brauche jemanden zur Unterstützung. Ja, und von daher war dann ganz klar, wenn ich die Chance habe, meinen Bruder zu bekommen, dann ist das die absolute Idealbesetzung, weil es gibt schlichtweg nichts Besseres, wie man ein Familienmitglied ins Familienunternehmen holt, wie eine externe Person. Weil ich natürlich eine ganz andere Motivation habe und auch von vornherein weiß, dem Mensch kann ich vertrauen zu 100%. Und das ist halt mitunter das Wichtigste.
Ja, hattest du einen Plan B? Was wäre gewesen, wenn Patrick Nein gesagt hätte?
Ich hatte keinen Plan B, also ich habe alles auf die Karte gesetzt. Und dass es dann so glücklich und so schnell läuft, das hatte ich auch nicht sehen können. Von daher bin ich natürlich sehr happy, dass das so gut funktioniert hat.
Ja, auch so einen wichtigen Punkt angesprochen. Von dem Gespräch, wie lange hat es gedauert, bis Patrick, du dann da warst?
Schätz mal. Ja, genau, schätz mal.
Also ich habe ja schon die wenigsten Stories gehört, ne? Ich habe letzte Woche von einer Nachfolgerin gehört, da hat der Papa angerufen, sie war noch Insolvenzanwältin. Sie hat noch am gleichen Tag gekündigt, hat festgestellt, ich habe ja nur 4 Wochen Kündigungsfrist zum Monatsende. Es war noch irgendwie Monatsende und war 4 Wochen später da. Aber ich schätze, es hat ein bisschen länger gedauert, weil du bestimmt noch ein paar Projekte fertig machen musst.
Also ich sage, es hat kürzer gedauert, Lena. Das hat unter 3 Wochen gedauert, würde ich sagen. Guck mal, der war doch selbstständig, der hatte keine Kündigungsfrist. Und dann,
aber noch Kunden, die zu Ende gemacht werden mussten?
Ja, vielleicht, aber ich glaube, der hat auch Sachen übergeben. Schon,
ich sage irgendwie so drei Monate. Du sagst 3 Wochen, ich sage 3 Monate.
Ja.
Würde ich sagen, beides richtig und beides falsch.
Das ist auch eine Manager-Aussage hier, politisch.
Es gibt ja 2 Sachen. Ich glaube, man fühlt ja innen drin was. Und dann weiß man ja, ein Bauchgefühl sagt das, okay, ich will es machen, ich will es nicht machen. Und ich glaube, das Bauchgefühl war, ich weiß nicht, sogar am ersten oder am zweiten Tag schon in die Richtung, hey, das wäre cool. Also dass ich eigentlich quasi innerlich schon zugesagt habe, weil ich habe quasi an dem Tag und auch mit meiner Frau dann noch telefoniert, hey, mein Bruder hat das vorgeschlagen, was denkst du darüber? Weil halt im Endeffekt, das ist ja ein Schritt, dass man weg von der Familie, beziehungsweise ab und zu halt nicht so oft da. Und die hat gemeint, hey, wenn das du möchtest, mach's. Das heißt, ich habe innerlich schon zugesagt, dass ich gerne einen Schritt machen würde. Ich glaube, warum das schnell ging, ich glaube, die nächste Woche war, also ich bin dann wieder 2-3 Tage später zurück nach Amsterdam und dann kam mein Bruder die nächste Woche rüber, um einfach mir das Unternehmen mal ein bisschen näher zu bringen, uns vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Dass das schon eigentlich der Schritt war, hey, ist das machen. Dann hast du natürlich im zweiten Schritt die Kunden, das war damals Tommy Hilfiger, Calvin Klein, die ich noch bis Ende Februar machen musste. Also auch ein paar Monate weg quasi, dass das zu Ende war. Und im zweiten Schritt musst du noch gucken, wie sieht es auch auf der legalen Seite aus, sieht es aus mit einem Geschäftsführer, der teilweise in Amsterdam ist, gibt es da Möglichkeiten von XY, dass das alles prüfen lassen muss und dann natürlich auch einen Plan schmieden muss, wie du Schritt für Schritt daran gehst. Und was ich dann eigentlich gemacht habe, dass ich mir Teile fürs Unternehmen hier so ein bisschen angeschaut habe, in die Abteilung rein bin, teilweise digital, teilweise vor Ort, zwischen, ich glaube, März, April, Mai oder so. Und dann, was wir dann wirklich angefangen haben, zum 1.7. dann den offiziellen Switch machen, dass ich dann eingetreten bin in die Geschäftsführung und dann auch öfters quasi präsent war. Also deswegen eigentlich ein Tag
drei Monate
bis zur Entscheidung. Genau.
Ich denke auch, Lena hat eher gewonnen. Na gut, okay. Und wie ist das denn jetzt, also ihr zwei seid jetzt da und was ist mit euren Eltern?
Ja, haben sie einen VW-Bus gekauft und fahren als Hippies durch Europa.
Geile Nummer.
Ja, ja, fast nicht. Also früher vielleicht schon. Aber nee, also unsere Eltern sind zu unserem Eintreten quasi ausgeschieden aus der operativen Geschäftsführung. Das ist quasi in Anführungszeichen. Der David hat sie entlassen, wie man, glaube ich, rechtlich so schön sagt. Und sind jetzt quasi nicht mehr operativ tätig. Ich glaube, ihr kennt es vielleicht selber, wenn jemand ein Unternehmen aufgebaut hat und sein Herzblut für was 37, 36 Jahre jeden Tag aufgeopfert hat, dann kann der von heute auf morgen sich kein neues Hobby wie Golf oder was anderes suchen. Das heißt, wir haben einen Vater, der trotzdem, und auch eine Mutter, die quasi jeden Tag irgendwie noch mit dem Unternehmen was zu tun haben. Manchmal weniger, manchmal mehr. Man kann jetzt auch mal 3 Wochen Urlaub gehen, das gab es vielleicht davor nicht. Aber man kümmert sich dann um kleine Projektchen, Sachen, die einem auffallen, Sachen, die meinem wichtig sind, aber es ist nicht was Operatives, was denen dann quasi Stress geben sollte oder Zeitdruck. Und das glaube ich ganz gut, weil wir auch noch so eine Art, ja, rechte Hand haben oder einen Experten kriegen, dass wir fragen können, ey, wie würdet ihr in der Situation entscheiden? Weil ich glaube, wir haben unsere eigenen Ideen und auch unsere eigene Erfahrung, aber halt natürlich den Erfahrungsschatz, den die aufgebaut haben. Und von dem ist es ganz cool, dass wir so Leute haben, die uns begleiten können, wenn wir sie brauchen. Und die uns auch ab und zu mal auf die Finger klopfen könnten. Hey, weil im Endeffekt kennen die das Unternehmen am besten und dann, ja, einfach uns ein bisschen in die Spur bringen, wenn wir Hilfe brauchen.
Also wir nutzen es eigentlich als erweiterte Geschäftsleitung. So betiteln wir das Ganze einfach, um auf den Erfahrungsschatz zurückzugreifen, um das natürlich auch zu nutzen, was da uns gegeben ist.
Was würdet ihr so sagen, was ist so aus eurer Bruder-Geschäftsführung, was sind so die Erfolgsgeheimnisse, nenne ich sie jetzt mal, die ihr habt, dass das funktioniert mit euch beiden, neben der Aufteilung vielleicht von den Aufgaben, die ihr ja schon genannt habt, aber was tut ihr, damit ihr beide jederzeit das Gefühl habt, irgendwie, also klar, es macht Spaß, B, ihr seid erfolgreich, C, ihr macht das Richtige fürs Unternehmen, aber auch das Richtige für euch, als ihr habt ja eine Bruderbeziehung auch trotzdem noch, darüber hinaus, wie sorgt ihr dafür, dass das alles irgendwie funktioniert?
Also ganz wichtig ist, dass man offen und ehrlich miteinander ist und auch kein Blatt vom Mund nimmt. Das heißt, wenn wir Themen haben, die wir miteinander besprechen, dann ist das Schöne dran, dass wir auf der Basis sind, dass wir offen und ehrlich sein können. Egal um was es geht, egal wer welche Entscheidung trifft, egal wer was macht, das ist das Allerwichtigste, meines Erachtens nach. Und ganz wichtig ist auch, man muss sich die Freiräume gegenseitig bieten. Und ich habe es ja vorhin schon angeschnitten, wir sind ja charakterlich wirklich auch vom Denkansatz einfach komplett konträr. Und das Schöne und das Belebende bei uns beiden ist, und das spielt natürlich auch auf die Bruderbeziehung ein, dadurch, dass wir so unterschiedlich sind, denken wir komplett unterschiedlich. Und von daher ist es immer ein Stück weit eine Provokation, wenn wir uns mit Themenfeldern widmen, gegenseitig. Das heißt, der Patrick weiß ganz genau, wie er mich was fragen muss, um die Information rauszuholen. Und dann ist es meistens so, wenn er mit einer Idee oder mit dem Thema rumkommt, dann wird das diskutiert. Und meistens ist es so, der Patrick ist in einer ganz anderen Sphäre, nenne ich das jetzt mal, unterwegs, wie ich es bin. Das heißt, wir diskutieren so lange, bis wir uns irgendwo in der Mitte treffen und haben dann damit eigentlich genau den richtigen Weg. Ich bin pragmatischer, er denkt größer, er denkt höher, um es einfach so zu sagen. Und von daher ist es sehr belebend, wie das miteinander funktioniert. Und ja, ich habe schon gesagt, Freiräume sind wichtig. Man muss auch respektieren, dass der Mensch einfach anders tickt. Und man muss auch respektieren, dass jeder von uns einen anderen Führungsstil hat und auf was anderes Wert legt. Man kann nicht erwarten, dass man das gleiche Pendant bekommt, wie man selber ist. Das musste ich anfangs natürlich auch lernen. Das ist einfach wichtig.
Okay, David, gab es Momente, wo du gedacht hast, Mist, hätte ich ihn mal nicht gefragt?
Auf alle Fälle. Nein, Spaß. Es gab nie das Entscheidende, wo ich alles hinterfragt habe. Das sind im Wesentlichen wirklich Kleinigkeiten, wo ich halt einfach anders ticke, wo ich anders strukturiert bin. Aber es gab nie die große Frage, hätte ich das doch mal besser nicht gemacht.
Hattest du das, Patrick?
Natürlich nicht. Nee, ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, Brüder sein hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, das Vertrauen, das ist das hast du vielleicht mit einer der besten Freunde, die du deines Lebens lang kennst. Ich glaube, sowas, das kannst du nicht aufbauen auf kurzfristigen. Ich glaube, das ist eine Basis, die wir haben, die echt sehr wertvoll ist. Ich glaube, wir wissen, wir kennen unsere Trigger Points untereinander, also Dinge, die uns gegenseitig aufregen, wie wir uns ärgern können. Und ich glaube, wenn wir die wissen, dass man die ab und zu drückt, ist wichtig, weil dann lockst du jemand aus der Reserve. Und ich glaube, ich gehe David ab und zu auf den Keks und David mir. Ich glaube eher, ich öfter dir als du mir wahrscheinlich.
Könnte sein.
Genau. Und ich glaube, das ist eigentlich ganz gut, dass wir die haben und auch akzeptieren. Und wir müssen halt auch im Moment akzeptieren, dass es dann ja den Freiraum halt auch lassen, um einander, also die Person sich selber zu verwirklichen oder sich selbst zu sein, dann läuft das Ganze. Genau, wir machen es jetzt anderthalb Jahre fast. Das heißt, es wird bestimmt irgendeine Situation geben, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird. Das wäre ganz natürlich und ich glaube, das kommt bestimmt auch irgendwann mal. Und ich glaube, da müssen wir einfach offen zueinander sein, sagen, was einem nicht stört. Und ich glaube, bis jetzt läuft es immer ganz gut, dass wir einem direkt ins Gesicht sagen, dass das, was du machst, kotzt mich an. Aber dann im Endeffekt ist es sehr gut, dann kann ich drüber lachen und ihn trotzdem ignorieren, wie mal Brüder halt untereinander ist.
Was ich total schön fand, David, ich fand, du hast es gerade so total, alles klang unheimlich wertschätzend in meinen Ohren, wie du so gesagt hast, welche Stärken ihr gegenseitig habt. Ne? Also du hast Patrick ja gerade beschrieben als derjenige, der irgendwie vielleicht ein bisschen größer denkt und weiter denkt und du dafür der Pragmatische, der dann vermutlich eben diese aus diesen großen Ideen halt uns halt dann auch in die, also schaut, was davon ist machbar und lasst es uns jetzt auch umsetzen und dass es nicht bei einer Idee bleibt. Das fand ich irgendwie gerade total schön, dass ihr das so ineinander auch wirklich sehen und wertschätzen könnt.
Ja, fand ich auch gut. Für mich ist jetzt nochmal interessant, das Unternehmen, also ich meine, es sind einige Mitarbeitende, es sind unterschiedliche Standorte, da ist ja jetzt ganz schön viel Wechsel hat da stattgefunden. Also David, dich kannte man jetzt schon, ja, du warst jetzt schon länger da, aber jetzt ist auf einmal der Bruder noch dabei, der Patrick, und dann sind die Eltern rausgegangen. Das ist ja viel, viel, viel Change Management, was da stattgefunden hat. Wie erlebt ihr das im Unternehmen? Also hat das zu, keine Ahnung, viel Unsicherheit geführt? Hat das vielleicht zu einer Dynamik geführt? Zu, keine Ahnung, einem Chaka, jetzt läuft's los? Oder ist das schlecht angekommen? Ist das gut angekommen? Oder war das eigentlich, ist das spurlos vorbeigegangen?
Müsstest du alle Leute außer uns fragen? Nee, ich glaube, es sind zwei Dinge. Ich glaube, das werde ich wahrscheinlich selber können. Das richtige Feedback, das kommt, wenn dann nur von sehr wenigen Leuten, ungefiltert zu uns rüber. Ich glaube, jetzt mal, das heißt nicht reflektiert, aber aus meiner Brille das Ganze beleuchten, ich glaube, das Unternehmen, den größten Generationswechsel, den gab es zwischen, glaube ich, unseren Eltern und David Eintritt schon. Das heißt einfach nicht mehr das Ältere, was man früher kannte, alles über den Tisch vom Gründer sozusagen. Vielleicht patriarchalische, was man vielleicht ab und zu negativ in der Presse liest oder so, dass das in den Bereich halt, und der David hat eher vielleicht das Junge reingebracht hat. Das heißt, probiert eine zweite Führungsebene aufzubauen, Verantwortung verteilen, mehr gemeinsam im Diskurs zu einer Entscheidung zu kommen. Ich glaube, das gab es davor schon. Da hat sich das Unternehmen wahrscheinlich schon eingestellt. So, und dann kennt man halt einen David. Und jetzt kommt jemand rein, der teilweise vor Ort ist, teilweise nicht, in einem Unternehmen, was jetzt vielleicht eher kein Softwareunternehmen ist, das nicht mit 10 Sprachen auf 5 Kontinenten unterwegs ist, da kann es schon mal wehtun, dass ich jetzt reinkomme. Ich habe natürlich auch ganz viele Ideen. Das heißt, klar müssen Mitarbeiter damit fertig werden, dass jetzt zwei Leute sind, dass ein Bereich, der vorhin David als Führungspersönlichkeit hatte, jetzt auch dann mich hat. Das kann matchen, das kann nicht matchen. Das eckt hier und da an, ist auch normal. Man muss sich dann halt einfach wieder finden. Und im zweiten Schritt ist natürlich auch so, dass wenn jemand nicht greifbar ist, wie ich, oder nicht immer so häufig, dann ist es, und vielleicht noch ganz anders tickt, dass es dann auch paar Sandkörner geben kann, die im Getriebe sein sollen. Die sind bestimmt noch drin, die sind auch teilweise wieder weg, kommt drauf an, welche Abteilung. Und dann ist es halt so, ja, für mich ist eine Teams-Nachricht aus der Generation oder eine Slack-Nachricht genauso wichtig, wie jetzt kurz mich am Telefon zu haben. Aber für manche Leute ist es halt einfach, hey, der läuft gerade durchs Büro, ich will ihn kurz was fragen. Das ist halt für manche Leute, die es halt Ewigkeiten kennen, halt noch das A und O. Und da merkst du halt, dass es dann vielleicht noch eine größere Anpassungsfähigkeit nötig hat, bis wir da wieder wirklich da sind. Und ich glaube, das ist viel Zeit, viel Verständnis zeigen füreinander und ja, ist aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, hast du noch was zu ergänzen, David?
Ich kann da tatsächlich gar nichts ergänzen, weil du das eigentlich sehr gut beschrieben hast.
Ich habe noch eine Frage an dich, David.
Gern.
Und zwar, irgendwie ist es ja so ein bisschen so, dass quasi du hast die Nachfolge deiner Eltern gemacht und dann hast du bewusst entschieden, ich hole in gewissen Bereichen, ich gebe Bereiche ab, also sozusagen ist ja auch schon wieder eine Nachfolge, ne? Also der Patrick ist dir ja in gewissen Bereichen nachgefolgt. Wie war es für dich, auch die Bereiche wieder abzugeben? Und wie ist das so, wenn Patrick jetzt zum Beispiel sagt, oh, ich will das ganz anders machen und du hast ja aber erst vielleicht vor 3 Jahren entschieden, dass du es genau so machen willst. Wie ist das so für dich?
Also muss ich differenziert beantworten, wie es für mich war, die Bereiche abzugeben. Der Patrick hat ja gesagt, was er früher gemacht hat. Und als ich vorhin die Ressortverteilung erklärt habe, das deckt ja mit dem, was er übernommen hat, genau das, wo er sich drauf spezialisiert hat und was er in seiner Selbstständigkeit ja auch ausgeübt hat. Insofern war es für mich tatsächlich so, dass ich da gar keinen Herzschmerz hatte, das abzugeben, weil ich wusste, das ist in guten Händen. Natürlich waren das Bereiche, wo mir auch sehr viel Freude teilweise gemacht haben und wo ich auch aufgegangen bin. Aber dadurch, dass ich wusste, das ist in perfekten Händen, weil er genau das den Blick fürs Detail hat und die richtigen Entscheidungen treffen kann, ist es mir dann sehr, sehr leicht gefallen in diesem Zuge. Es hat sich für mich aber gar nicht so angefühlt, als würde ich das, was ich aufgebaut habe, wieder wegschmeißen, sondern er hat ja das auch nicht genommen und einen Mülleimer geschmissen, sondern er hat ja, und das ist bei einem Familienunternehmen, denke ich, auch sehr, sehr wichtig, dass man nicht von heute kommt und mit dem Rotstift alles wegradiert und alles anders macht, sondern man muss das ja sehr, sehr langsam im Endeffekt weiterentwickeln, weil wir natürlich sonst auch riskieren, dass sich sehr, sehr viel zum Negativen verändert. Und das hat er natürlich auch respektiert und auch gemacht. Natürlich muss man kritisch hinterfragen, aber man muss irgendwo auch das Tempo des Familienunternehmens nehmen, weil wir halt schlichtweg kein Konzern sind.
Ja, also wirklich ziemlich beeindruckend, wie ihr das macht. Und ich finde es total interessant, wie ihr zu zweit das dann angegangen seid. Und also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so höre, habe ich direkt auch Lust, das irgendwie mit meiner Schwester zusammen zu machen, weil das irgendwie auch schön ist, das gemeinsam zu machen. Ne? Also ich finde das auch eine tolle Sache.
Ja. Ruf doch deine Schwester mal an, Dina.
Ja,
wo 3 Tage oder 3 Jahre dauert.
Also, musst du die nicht bald irgendwo am Flughafen mal abholen?
Ja, genau. Ja, mal gucken.
Und Weihnachten steht auch vor der Tür. Also,
das stimmt. Ja, ja, da hast du recht.
Das wird ein Treffer.
Ja, toll.
Nee, richtig gut. Vielen lieben Dank für eure Offenheit. Super, super spannend. Das ist ja wirklich auch mal so eine ganz neue Story. Also diese Art hatten wir, glaube ich, wirklich, also hatten wir definitiv noch nicht.
Nee.
Finde ich total schön. Ja, vielen Dank.
Herzlichen Dank euch und weiterhin eine gute Nachfolge.
Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht mit euch.
Feierstunde. Ja, also Dina, ich glaube, heute gibt es genau eine Sache zu feiern.
Yes, uns.
Und
den Podcast.
Hermann und ich.
Staffel 4.
Und unseren Podcast. Und wir können schon sagen, wir haben schon die ersten 3 Termine für neue Folgen. Also es wird obviously eine Staffel 5 geben.
Genau. Staffel 5 wird kommen.
Ja, ich freue mich total, Dina, dass es weitergeht, dass wir hier unsere zweiwöchigen Treffen hier weiter haben. Ich lieb's und danke für 40 gemeinsame Podcast-Folgen.
Danke dir, Lena, wirklich. Ohne dich, muss ich auch ganz klar sagen, würde ich das auch alles gar nicht durchhalten. Also es ist schon so, dass wir uns
auch
da immer wieder so zusammen dran gehen. Und ich gebe auch zu, ich finde die Nachfolgestory ist immer total interessant, aber ich liebe auch, wenn wir beide einfach die Gespräche zu zweit machen und wir dann einfach da nochmal so ein bisschen im Kontakt sind.
Vielleicht können wir das auch in der nächsten Staffel wieder ein bisschen häufiger machen, weil da kriegen wir auch ein gutes Feedback drauf. So machen wir es, Lina. Lass es dir richtig gut gehen. Bis in der neuen Staffel.
Du auch. Ciao, ciao.